Rockcast 114, die Rockantenne Late Night Show. Die Nacht, mein Freund. Immer am letzten Mittwoch im Monat um 0 Uhr. Und hier sind Dubi und Nils.
Schönen guten Abend. Hier ist so hell, Dubi.
Ja.
Was ist hier los, Nils? Wir sitzen an deinem Küchentisch und die eine Lampe ist zerstört. So.
An meinem Wohnzimmertisch.
So.
Unter der Lampe, die du zerstört hast.
Ja, mit meinem feinen, intelligenten Köpfchen.
Ja.
Naja, gut. Aber wenn da draußen, liebe Rockantenne-Hörer, irgendwelche Handwerker, Lampenbauer, jemand, also ich habe gerade gesagt, man könnte so einen Joghurt, weißt du, so einen großen 500 Gramm Joghurtbecher einfach drüber stülpen, ja. Würde auch gut aussehen.
Das würde toll aussehen. Vielleicht so mit Aluminiumfolie,
ja.
Einmal eingewickelt.
Aber dann wirst du ja von außen, wenn man hier reinguckt, denken die Leute, jetzt ist hier der Schwörungs-Dubi.
Tja, Alu. Das wäre gut, oder? Dann kriege ich nicht die Chemtrails ab hier.
Ah, ja.
Oder ist wie so ein Astronautenkostüm.
Was denn jetzt los? Jetzt klingelt denn hier in Sendung. Willst du mal gehen? Also ich würde sagen, verrückt.
Huppe, ey,
da klingelt es an der Tür. Ich war jetzt so irritiert. Wir haben doch gerade aufgerufen, wenn Handwerker sich wenden.
Ja.
So, da überleg mal.
Dann war wirklich
ein Handwerker gerade an der Tür. Ich schwöre wirklich auf alles. Und zwar nicht nur irgendeiner, sondern auch noch ein Elektriker wegen der Lampe. Unser Freund Werner, wie krass ist das?
Das ist live
on. Ja, das ist live on. Und das muss man auch mal da draus sagen. Liebe Rockantenne-Hörer, schön, dass ihr da seid. Wir haben euch noch nicht mal begrüßt.
Ja.
So wie immer, sehr chaotisch.
Ja,
aber wenn du zum Beispiel auf der Bühne stehst und so eine richtig wichtige Ansage vorhast zu tun, ja? Und dann zum Beispiel kommt so ein Moment, wo dich jemand völlig irritierend anguckt oder irgendwas passiert und du hast diese Ansage schon tausendmal vielleicht gemacht oder du hast im Kopf, bist du durchgegangen, es ist vielleicht auch mal ein wichtiger Moment und dann guckt dich jemand an und dann kann nur ein scheiß Blick, kann einen komplett aus dem, genauso ging es mir eben, also wirklich aus der Fassung bringen, dass man auf einmal nur noch rumstolpert, stottert und
das Leben stottert eben, ja?
Ja, ich dachte so, komm, die Kuh kriege ich jetzt vom Eis, aber das ist dann bist du so im, wenn du dann merkst, das wird schlecht.
Ja.
Und dann ist eigentlich der Zug schon
Abbruch eigentlich.
Eigentlich
muss dann einen Abbruch machen. Hatte ich der Wiener aus dem Konzept gebracht.
Ja, krass, ne?
Was das nach Köln den Jahren
weißt, passiert. Könnte ja wirklich, na gut, also.
Ja. Aber ist das, zum Beispiel, wie geht denn euer Sänger damit um, wenn er aus dem Konzept gebracht wird, bei so einer Ansage?
Ja, also der würde Menschen verprügeln, tatsächlich. Bandmitglieder oder auch Crewmitglieder oder auch Zuschauer, das wäre kein Problem. Nein, also nicht verprügeln, aber also es gibt ja, also sagen wir mal so, der Markus zum Beispiel ist eher so ein Typ,
der steckt es weg
oder beziehungsweise
sagt noch einen Gag.
Der macht noch einen Gag, während jetzt der Esche zum Beispiel jemand ist, der wäre auch dann, er ist so in seinem Song, der ist so in seinem Tunnel dann zum Beispiel. Wenn dann irgendwas, ja, ich sag mal, was kommt, was so völlig unvorhersehbar ist, dann würde er auch nicht abbrechen, aber man würde es ihm, so gut, wir machen halt seit 20 Jahren Musik, man merkt es ihm mal an, ja, der sich dann wieder fangen muss. Und das ist aber auch krass, das hast du halt auch auf Tour. Du hast so Tage, wo du dann merkst, irgendwie, du bist dünnhäutiger, du bist irgendwie schon lange miteinander unterwegs und dann kann irgend so eine Kleinigkeit, weil du halt, ja, weißt du, du hängst die ganze Zeit aufeinander. Du bist irgendwie natürlich auch übermüdet. Das muss man auch sagen. Ja, das ist nicht der gesundeste Lifestyle, den man hat und so weiter. Und dann kann so eine Kleinigkeit irgendein Fan, der vielleicht in einer wichtigen, für einen selbst tollen Ansage irgendwas reinblökt. Gar nicht böse gemeint. Aber das kann dich so aus dem Konzept bringen. Und dann denkst du so, okay, jetzt schmeiß ich hin, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Und in dem Moment denke ich dann, wenn der Esche so guckt, jetzt schmeiß ich hin und hab keinen Bock mehr. Und dann muss man sich halt auch so ein bisschen wieder fangen.
Aber das ist auch so eine Routine, die man sich aneignen muss, oder? Kannst du dich noch erinnern, wir haben damals, wo war das, bei Werner, dein Rennen, Olli Schulz gesehen.
Ja.
Und da standen wir hinter der Bühne und du hast gemerkt, oder hinter der Bühne hast du gesehen, dass nichts geklappt hat, gar nichts. Das Schlagzeug ging nicht und da war irgendein technischer Fehler und heillose Aufregung hinter der Bühne im Backstage, also wirklich, ne, was das Publikum nicht gesehen hat, aber die Tourmanagerin hin und her gesprungen, die Hands, die Gitarrentechniker, jeder hat versucht,
jeder hat versucht,
das Problem zu finden, aber Olli Schulz maximal ruhig geblieben. Er hat da die Akustikgitarre genommen und hat dann improvisiert und hat einfach mit der Akustikklampe zwei, drei Lieder gespielt. Dem hast du noch nicht angemerkt.
Ja.
Das fand ich sehr beeindruckend.
Das war tatsächlich beeindruckend und so gibt es auch viele Möglichkeiten, so so haben wir es auch schon, manchmal diverse Sachen tatsächlich auch ähnlich gerettet. Aber bei Olli Schulz zum Beispiel ist natürlich, das ist für ihn ein gefundenes Fressen fast schon. Ja, man ist so ein Singer-Songwriter, Alleinunterhalter-Typ und natürlich auch Comedy-mäßig, also ich sag jetzt mal im weitesten Sinne Comedy-mäßig einfach fit. Oder wer das auch super kann. Also ich meine, mit denen waren wir halt einfach auf Tour. Da haben wir auch viel tatsächlich, wirklich kann man sagen, man lernt dann auch von anderen Bands oder gucken sich Dinge ab, wie krass, wie abgebrüht die da sind damals mit den Donuts oder so, ne? Wer es überhaupt nicht konnte, war, kann ich jetzt auch mal sagen,
ja,
Michael Paulsen von Volbeat. Ich meine, es ist eine der absolut größten Rockbands der Welt. Und damals zumindest war das auch so. Da war der so unter Strom und so in seinem Film, dass da war nichts mit Spontanität oder auch nicht mit, wenn da was schiefgelaufen ist, das war für den ein Schlag ins Gesicht so. Und das haben die Leute vielleicht nicht unbedingt gemerkt, aber man hat es selbst gemerkt. Was uns da tatsächlich hilft, ist unsere Crew. Tatsächlich.
Ja.
Also wenn dann halt um uns herum die Leute vielleicht dann helfen, also die merken uns dann auch mal so ein bisschen einen kleinen Downer an. Und die fangen dann aber an, zum Beispiel Späßchen zu machen. Also nicht es ins Lächerliche zu ziehen, aber was weiß ich, dann halt an mitzusingen, zu Party zu machen, irgendwie nochmal irgendwie einem ein Kaltgetränk zu bringen. So, und
ja,
mal das T-Shirt hochzuziehen, so, ja, und dann sehe ich mal Eddies Nippel und so. Das ist auch was Schönes. Das heitert einen dann auch mal wieder auf.
Sowieso immer was Schönes und in dem Moment ganz besonders schön.
Genau, ja. Genau.
Ja.
Großer Fan übrigens, er hört auch mal in unsere Sendung.
Eddie hört auch mal.
Und mit seiner
Dritte.
Ja, und da dann mal ein Hinweis an die spektakuläre Band von ihm, Bonzenbrenner.
Aber das muss man wirklich, eine Punk-Band.
Sehr schöne Band.
Wirklich, wie man sie sich wünscht. Checkt die mal aus.
Auf jeden Fall, das hilft auf Tour, wenn man dann ein bisschen aus dem Konzept kommt, dass man dann so ein bisschen wieder reingedrückt wird. Von den Donuts habe ich ja gerade, glaube ich, schon erwähnt, haben wir da viel gelernt.
Eher
Spontanität, die auch Ingo dann immer wieder an den Tag trägt. Und das war schon, ist schon gut, aber trotzdem ist natürlich jeder Charakter auch anders. Und das macht natürlich auch in Esche aus, dass er gerade in seinen ernsten und krassen Songs und auch Ansagen halt eher hundertprozentig ist. Und da würde es auch überhaupt nicht passen, wenn er irgendwelche Jokes oder irgendwelche ja, Gags macht oder so. Und wobei, ich muss mal dazu sagen, er ja selbst auch schon so ein kleiner Störenfried bei alten Bands von uns war. Da hat der nämlich mal dem Markus mit meiner alten Band, da war der Esche, so betrunken und war auf unserem Konzert irgendwie eingeladen und ist da auch rumgefallen. Und da war er so betrunken, hat vorne auf der Bühnenkante gesessen und fing an, mit einem Feuerzeug dem Markus das Knie anzuzünden. Immer wieder so. Wenn der Markus damals Gitarre gespielt hat, ja. Der Markus irgendwann ausgeholt hat. Gut, naja.
Dann hat er gelitten. Keine, welche Band war das?
Ginnick. Nein, das war Page 7. Und da wurde dann Eschweiler quasi des Saales rausgetragen von zwei Seruketis.
Guck mal an.
Ja. Und es hat aber unsere Freundschaft ausgehalten, ja, dass wir dann gesagt haben, der Typ muss jetzt hier raus, bevor es weiter eskaliert.
Ja.
Und wir waren damals wirklich, also ich meine, wir hatten schon musikalisch zu tun, kannten und sonst so, ne?
Mega.
Ja, schöner Abend.
Naja. Unvergessen an dieser Stelle auch noch, welche Vorband war das denn von Serum 114 Beerdigung? Das haben wir schon so oft erzählt.
Aber das war genau,
aber ich meine, passt halt dazu, genau? Also,
es hat ihn auch rausgebracht, so.
Ja, also ich weiß gar nicht, auf welcher Tournee es war. Es ist sehr lange her. Da hat unsere Vorband damals,
Du kannst es jetzt erzählen, oder was?
Wie war es denn?
Aus meiner Sicht war es so, wir haben eben bei Song 6, haben wir in Köln auf jeden Fall ein sehr schönes Abschlusskonzert. Es war letztes Konzert der Tour und da spielt man häufig sich gegenseitig Streiche. Aber eigentlich ist es halt ein Usus, das muss man davor singen, dass die Hauptband halt der Vorband einen Streich spielt.
Ja.
Ja, so. Das ist das, was sich gehört. Ja, das ist quasi Knigge. Der Knigge der Tour sagt, okay, ihr Vorband habt zu buckeln und so.
Und geht nicht vor der Hauptband ans Buffet und futtert alles leer.
Genau. Das geht nämlich auch schon mal gar
nicht. Das war eine Regel. So.
Aber, und auch nicht an den Backstage-Kühlschrank von der Hauptband, was wir auch nie gemacht haben.
Na gut.
Auf jeden Fall kam dann irgendwie, weil irgendwann in der Hälfte des Sets haben wir, glaube ich, immer einen Song gespielt. Ich weiß es gar nicht, ob es Las Vegas war, ob wir den damals gespielt haben.
Nee, das war ja das Ding. Das war irgendeine super wichtige Nummer für den Eschweiler. Irgendwie so eine Gefühlsnummer, wo er tief drin war.
Exakt, genau. Das war ein Song, den er auch sehr bewusst autobiografisch geschrieben hat. Und in dem Moment er macht eine Ansage und in dieser Ansage, während wir dann quasi ersten Akkord, also er macht so, er spielt so einen Akkord, der Song geht so los, er macht diese Ansage und in dem Moment gucke ich nach links, also das Schlagzeug ist ja immer ein Stück weiter hinten, der Esche sieht es noch gar nicht und sehe, wie dann so ganz viele, inklusive dir auch, an der Seite von der Bühne sind. Stehe, aber ich hätte damit nichts zu tun. Ja, Beerdigung. Ja, hättest du uns aber mal warnen können. Naja, auf jeden Fall kommt dann aus dem Nichts halt eine Stripperin an. Und ich denke nur so, die läuft bitte jetzt nicht zum Esche. Lauf zu Markus. Der Markus wird die verarzten oder wie auch immer, zumindest so das Handeln, dass das irgendwie halbwegs. Aber natürlich lief sie direkt zu Esche. Und ich sag mal, wir haben den Song gespielt, aber Spaß jetzt auf der Bühne sah jetzt auch schon anders
aus. Stimmung war im Keller.
Ja, es war halt maximal unpassend. Ich meine, da kommt irgendwie so ein Gefühlsausbruch von dir selbst und du spielst einen Song und rechnest nicht damit. Und natürlich hättest du abbrechen müssen vielleicht, jetzt sagen wir uns, komm, jetzt für dich spielen wir irgendwie eine Partynummer, tanz mal hier und gehen die Leute so, ja. Oder wir hätten am besten den Sänger von Beerdigung einfach mal auf die Bühne gebeten, hätten den da auf den Stuhl gefesselt und dann tanzt für ihn. Aber das sind dann so Sachen, die da ist man dann auch mal überfordert. Darf man mal so sagen. Naja, apropos überfordert.
Schöne Überleitung wollte ich sagen, aber die Pause
war dann doch keine schöne Überleitung. Apropos überfordert. Ich wollte mich vorbereiten und zwar irgendwie
auf ein paar coole...
Auf unseren Rocker.
Ja, auf unseren Rocker.
Zum ersten Mal wollte ich mich vorbereiten.
In den Jahren.
Weil wir in der letzten Folge wohl angekündigt haben, dass wir uns ein bisschen mehr auch aufs österreichische Publikum einstechen. Oh. Erstechen. Einstellen. Und ich war aber ein bisschen überfordert. Ich habe gar nicht so viele Punkrock-Bands österreichisch gefunden.
Ja.
Ja, das willst du nicht, wie willst du mal. Aber wir fangen jetzt mal mit der einzigen großen und wahren an. Mit einem Song.
Ist Missstand nicht auch aus Österreich?
Aha. Naja.
ERV giltet auch nicht als Punkrock.
Nee, und dürfen wir auch nicht spielen.
Nicht, weil kein Punkrock,
weil kein Rockbezug, ja.
Oh.
Naja, bei Falco wurde es auch schon eng.
Also ich finde, die ERV ist ja eine Rockband.
Nee.
Tief im Herzen sind wir
Rockband. Nee,
wir spielen es ja nicht, aber ich finde, tief im Herzen ist es eine... Ja. Eine Rockband.
Ja, schon. Ja. Aber dann lass uns doch mal einen von Turbobier spielen. Das ist nämlich die einzige, die ich jetzt kenne. Aber auch nur aus deinen erzählt, mein Gott. Dann kommen wir endlich mal zurück und dann kommen wir mal hier zum wahren Kern.
Ja, und dann machen wir aber mal irgendwann eine Special Österreich.
Ja,
oder? Wo wir nur darüber reden.
Ja,
ohne Vorbereitung.
Wo ich mal mehr als 2 Minuten mich vorbereite. Es war auf dem Weg.
Nicht vorbereitet.
Ich bin im Bus
gefahren.
Ich bin im Bus zu dir gefahren, hab dann echt schon gegoogelt, wie
gewerbe.
Bekannte österreichische Rockbands. Ich kenne noch ein paar tatsächlich, Silencer kannte ich auch, aber die sind jetzt, also, aber da kommen wir immer.
Silencer.
Ja, da macht die Sandra macht da, egal, Sandra Böck macht da auch so Management und Tour
Silencer.
Ja, auf jeden Fall, die können wir auch nochmal, aber wir machen jetzt mal Turbobier und dann kommen wir mal zurück, spielen die mal und dann, ja. Welchen Song?
Sagen wir mal hier, King of Simmering, das ist doch sogar ein österreichischer Stadtteil, also der Stadtteil von Wien. King of Simmering.
Genau.
Bis später im Verheer.
Der beste Mann nonstop. Rockantenne.
Rockcast 114. Die Rockantenne Late Night Show. Die Nacht, mein Freund. Immer am letzten Mittwoch im Monat um 0 Uhr. Und hier sind Dubi und Nils.
Oh oh. Oh oh. Läuft's? Irgendwie blinkt das Licht gerade nicht mehr. Vielleicht liegt es an der...
Oh nein, es ist Low Battery.
Nicht schon wieder die Batterie leer.
Nee, aber es ist nur noch...
Haben wir hier eine Folge hingezaubert.
Oh, es ist aber wirklich kein Strich mehr da.
Ihresgleichen sucht.
Wäre ja auch, wenn es das erste Mal passieren würde. Aber es wäre ja dann so das 6. bis 7. Mal.
Also jetzt ist bei der Batterie kein Strich mehr da, Dubi. Aber liebe Rockantenne-Hörer, ihr da draußen sendet uns jetzt gerade eure Energie. Wir schaffen das. Wir werden jetzt hier nochmal quasi AC/DC-mäßig, High-Voltage-mäßig werden wir jetzt durchstehen. Das ist Aufnahmegerät.
Durch den Aluhut von der Lampe
hier im Unterrücken
machen. Vielleicht dann bleibt die Energie hier.
Ja, ich glaube auch. Die Energie muss fließen. Schön, dass wir noch da sind, noch da sein können bei dieser kleinen, holprigen, polprigen Folge. Aber ist schon okay. Darf auch mal nicht ganz durchgetaktet sein. Ich habe viele Nachrichten bekommen.
Tatsächlich.
Viele vom letzten Mal haben sich wirklich dazu geäußert, wie schön diese Geburtstagsidee Kindergeburtstag dann
ist. Ja?
Ja, unter anderem hat mir Theresa geschrieben. Dann die österreichischen Freunde habe ich auch 2 Nachrichten via Instagram
gekriegt. Ja.
Also auch, die sich sehr gefreut haben über die Props quasi. Und ich habe noch eine Info bekommen und zwar dass man über die Homepage von Serum 114 sagen darf, dort könnt ihr euch informieren, wann wir wieder Tickets erwerben. Also beziehungsweise wie man auf unser Konzert kommen kann. Hm? Das wurde mir auch nochmal mitgeteilt.
Das ist ja interessant. Was machen denn die Tourvorbereitungen, Nils?
So gesehen quasi nix. Nee, der Markus und ich haben uns getroffen und haben den Proberaum aufräumen lassen. Wir waren dabei,
ja?
Und der Uffi, muss man dazu sagen, ist unser Tontechniker.
Ja.
Und also echt gerade bei uns, wir haben ein kleines Rattenproblem im Proberaum.
Ja.
Das ist wirklich gerade ein bisschen schwierig. Deswegen
kann nicht an den Sachen liegen, die ihr habt rumliegen lassen.
Nein. Und ich sag mal so, das Problem ist auch noch, wir müssten jetzt noch einen Sprinter mieten, um die gesamten Pfand- und Flaschenrückstände mal wegzubringen.
Hat das nicht einmal ein Bandmitglied, was notorische Geldprobleme hatte, mal den ganzen Pfand weggebracht?
Ja, und eingeheimst, ja.
Ja,
ja, das ist Monatsmiete, ist das, ey, ganz ehrlich. Naja, auf jeden Fall. Haben wir die Vorbereitung so gestartet, dass wir gesagt haben, wie so in der Beziehung. Man muss mal aufräumen.
Äußere Ordnung schafft innere Ordnung.
So nach dem Motto, ja. Also haben wir das schon mal gemacht, der Markus und ich. Also wir machen mit, wir waren anwesend,
ja,
und haben für gute Stimmung gesorgt. Und
für mehr Pfand.
Ja, und für mehr Pfand, genau. Und die Star-Tankstelle, wir proben, ich darf jetzt nicht sagen wo, aber wir proben quasi unter einer Tankstelle. Ja,
ja.
Und ich glaube ehrlich gesagt, die Tankstelle existiert nur, kann nur existieren in den Jahren, wo wir touren, ja.
Falsch, ja.
Das, ansonsten, dann wird es wieder zwei flaue Jahre und dann wird es wieder gut.
Ja.
Naja, auf jeden Fall, so haben wir uns gerade vorbereitet. Das Set sind wir gerade so schon mal im Kopf am Durchgehen. Jeder für sich. Noch nicht mal, also noch nicht in der Umsetzung, aber die geistige Umsetzung ist ja schon mal bei einem.
Hast du einen Song, den du unbedingt drin haben willst, der vielleicht nicht alltäglich ist, sondern wo du sagst, den haben wir jahrelang nicht gespielt, auf den hätte ich mal wieder Bock. Gibt's so einen? Oder sind die geistige Umsetzung noch nicht so weit?
Sag mal so, ich hätte mal wieder Lust auf Gegen den Wind.
Toller Song.
Den haben wir lange nicht mehr gespielt. Den hatten wir mal als Intro-Song irgendwann auch mal, glaube ich. Ich glaube jetzt nicht, dass er der Intro-Song wird, aber irgendwie, das war immer, es ist irgendwie so ein bisschen auch ein für mich schöner, starker Song.
Super Song.
Ja,
also vielleicht auch als erste für das Zugabenset.
Könnte funktionieren. Oder vielleicht als Anfang für mein Schlagzeug-Solo, wovon die anderen noch nichts wissen. Finde ich unmöglich übrigens. Jede Kackband hat ein Schlagzeug-Solo, um Zeit zu schinden. Nur bei Serum darf es nicht sein. Es liegt nicht am Schlagzeuger und an seinen Fähigkeiten. Bedingt. Egal, auf jeden Fall.
Liegt es daran.
Wir werden uns schon irgendwie... Auf jeden Fall, was wollte ich gerade sagen? Ich hatte gerade den Übergang zu, und Tontechniker. Tontechniker Uffi, der uns geholfen hat beim Aufräumen, sind ja penible Menschen, so, die haben immer ihre Ordnung, da muss jedes Kabel auch richtig gerollen sein. Und da finde ich immer sehr, sehr spannend zu sehen, wie unterschiedlich auch Tontechniker untereinander natürlich sind. Wer ist noch penibler als der andere?
Eddie
ist auch der penible Stück.
Achso, ich dachte, das wäre eine Frage.
Nein, also es ist,
wenn noch
ein Ende ist, alle penibel. Aber der Druck kommt jetzt nicht innerhalb von der Band gerade auf, sondern eher von Seiten eben der Crew, ja, die dann schon so fragen, genau wie du, habt ihr schon, macht ihr was, wie sieht's aus? Und da sind wir jetzt gerade dran, irgendwie jetzt wirklich den Arsch hochzukriegen.
Immerhin ist das Tour-Shirt schon bestellt.
Also designed. Ihr müsst mal dort draußen so sehen, ja. Also
wie gestaltet man denn so ein Shirt?
Nochmal interessant für die Leute.
Man weiß nicht, ob es interessant ist, aber das Problem ist, wir machen das alles selber.
Also das heißt, die meisten Bands haben eben Merchandise-Agenturen oder Firmen, die dann Vorschläge
machen. Mich.
Ja, und die auch dann Merchandiser mit auf Tour schicken. Das kommt alles quasi, die fahren auch separat. Die dürfen nicht mit dem Bus schlafen, lieber Dubi. Da siehst du mal, wie du es.
Gut, du sagst das ja, als ob das hier ein Privileg wäre.
Ja, ist es. Und die produzieren natürlich auch alles. Entsprechend verdienen die natürlich aber auch mit, ist ja auch ganz klar. Wir haben schon immer, ja, vor allem in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren gesagt, wir machen das ein Stück weit selbst, weil wir auch jedes Shirt-Design im Endeffekt mitgestalten wollen und designen wollen, im Sinne von, dass wir jemand haben, der für uns das macht und dem wir dann quasi so lange die Ohren voll heulen und neue Entwürfe, sodass der fast die Flinte ins Korn wirft, uns hasst, aber dass wir dann irgendwann sagen, so jetzt ist es top, das Design oder das wollen wir haben. Und dann sind wir aber natürlich auch dafür zuständig, die Rohware, also nein, nicht zu stricken, sondern aber die zu quasi einzukaufen, dann zu einer Druckerei zu bringen und mit dieser Druckerei zu erarbeiten, wie viele Stücke, wann kann die an welchen Showtag geliefert werden und so weiter und so fort. Und das ist halt ein Arsch voll Arbeit. Und es liegt so gesehen quasi auch alles gerade an mir, möchte ich mal meinen. Ja, und das macht es auch nicht einfacher. Aber also die Shirts sind da.
Und gut geworden.
Genau, und sehr schön geworden. Sehr schön geworden. Es sind verschiedene Designs, lasst euch überraschen. Wir bringen auch mal vielleicht einen kleinen Farbakzent mal. Wir gucken, ob unsere Fans da jetzt mittlerweile schon so open sind für so ein Burgunderrot oder sowas, ja.
Wie das Trikot der Nationalmannschaft.
Eine sehr pink. So ein Weinrot, meine ich, ja.
Ja.
Ein Shirt, das mal Weinrot ist oder sowas. In der Form. Mal gucken. Aber es wird natürlich auch die Klassiker geben.
Ja, sei mal nicht so. Die Leute sind
ja besser, was die Leute kaufen.
Ja, auch schwarz, aber vielleicht auch mal kleine Auflagen in anderer Form. Ist ja egal.
Und Wunder.
Dann geht es natürlich auch um die Bühne. Dann müssen wir uns überlegen, was soll auf der Bühne stehen? Gibt es irgendwie ein entsprechendes Bühnenbild? Wie soll eine Lichtshow aussehen? Da sind wir auch immer mit involviert, dass wir halt jetzt mit dem Lichtmann uns über Konzepte überlegen. Der schlägt Sachen vor. Wir sagen, wir hätten gern den und den Look. Ja? Und das sind halt alles so Punkte, die wir alle selbst machen. Und deswegen ist es anstrengend, aber auch cool.
Hast du den Input deines Merchandisers mal vom letzten Mal zu
betrachtet? Wegen Bühnenbild oder wegen
Bühnenbild?
Nein.
Wegen einem Bühnenbild, was passend ist zu dem Junge dein Heimspiel.
Soll ich aber sagen, was zwar?
Achso,
ein Tor habe ich vorgeschlagen.
Dass man ein Tor auf der Bühne aufbaut. Das wäre super gewesen. Viel passend zu eurem Junge dein Heimspiel mit diesen zerschnittenen Netzen und so. Ist ja doch mega gewesen.
Ja.
Hättest du dann bei irgendeiner Nummer, hättest du dann so Plastikfußbälle auch ins Publikum machen können und so.
Ach, du bist aber ein bisschen mallemäßig drauf, gell?
Also ich war auf diversen Konzerten und weiß.
Fußbälle ins Publikum, ja.
Ja klar, gibt den Leuten Luftballons und die spielen mehr als Kinder damit.
Mhm.
Super.
Ja, ja, ist schon gut.
Mallorca.
Gibt's doch gerne Mallorca, Junge.
Ja, Hämatom macht's auch.
Alle machen das.
Naja, gut.
Und ein zerrissenes Tor hat niemand auf der Bühne.
Ja, ein Tor können, ja.
Ja.
Vielleicht so ein kleines. Hinter den Magus.
Nee, wenn, dann muss es hinter das Schlagzeug. Ich müsste in dem Tor sitzen. Das wäre witzig.
Ja.
Das könnte man machen.
Habe ich ja so gesagt.
Ja. Ist vielleicht besser als diese Theaterbühnen. Naja, gut. Naja, egal.
Naja, so entweder
Ideen live und live.
Wir gucken und Tape im Radio.
Naja, wir kriegen was. Apropos live und Tape. Hier gab es eine krasse LA First Aid. Nee, was weiß ich. Benefiz-Veranstaltung. Hast du davon mitbekommen für die?
Ja.
Brandopfer und es gab eine Reunion.
Sorry.
Von Nirvana?
Mit
Kurt Cobain am Mikrofon.
Moment, wie soll das gehen?
Also.
Zieh ich mir den Aluhut mal tief ins Gesicht. Wie soll
das funktionieren? Roll, es war nicht wirklich angekündigt. Und zwar haben sie als vorletzte Bands, haben ja unter anderem Chili Peppers gespielt. Es haben
Green Day
gespielt, Billie Eilish und so weiter. Die hat ziemlich Eilish gehabt. Auf jeden Fall haben Nirvana und zwar sich so gesehen quasi drei Viertel reunited.
Drei.
Nein, Pat Smear, der Gitarrist, der jetzt aktuell noch bei den Foo Fighters ist, ist ja zu Nirvana als Live-Gitarrist quasi am Ende dazugestoßen. Und er zählt quasi schon immer auch als viertes Bandmitglied, so inoffiziell. Und Pat Smear hat gespielt, Dave Grohl am Schlagzeug und wie heißt der Bassist?
Keine Ahnung.
Kristen Slapmolovic oder sowas. Also schickt uns mal eine Nachricht. Ich nenne ihn jetzt mal Chris, ja. Wir sind ja nicht Musikredaktion, sondern wir sind ja auch nur einfach hier Mucker. Deswegen können wir das auch mal nicht wissen. So. Auf jeden Fall, die haben quasi vier Songs performt und haben sich dann Sängerinnen dazu genommen. Unter anderem Dave Grohls Tochter oder auch die Sängerin von, nicht Union Youth, Sonic Youth.
Sonic Youth
gibt's. Ich glaube von Sonic Youth.
Willkommen beim gesunden Halbwissen.
Weißt du, wer Union Youth ist?
Nein. Passt mal auf, Leute.
Checkt mal.
Nein, pass auf. Union Youth ist eine deutsche Band mit einer total geilen Geschichte. Diese Geschichte erzähle ich, dann spielen wir einen Song und dann sagen wir nochmal Tschüss. Aber pass auf, das ist eine ziemlich abgefahrene Geschichte. Und zwar Union Youth ist eine Band aus der Ecke Koblenz, die Kurt Ebelhäuser produziert hat.
Den kenne ich.
Sänger von Blackmail, der hat jetzt alle Donuts-Alben auch produziert. Geiler Produzent. Und Union Youth haben so in den 2000ern, Anfang der 2000er rum, so eine Indie-Rock-Band. Sind extrem schnell, extrem steil hochgegangen. Waren mit Beatsteaks auf Tour, mit den Ärzten auf Tour, mit A auf Tour. Sind wirklich, haben auf den großen Festivals gespielt. Und waren so völlig im Hype. Der Sänger und Gitarrist, ziemlich krasser Charakter, schon auch diverse Drogenprobleme gehabt oder immer noch wahrscheinlich. Und die sind so durch die Decke gegangen, dass sie dann ziemlich schnell einen Major-Deal, den ersten gekriegt haben. Und dann wurde tatsächlich aufgrund von Konzerten, die dann auch in Amerika gespielt haben, Fred Durst von Limp Bizkit auf die aufmerksam. Also eine kleine Koblenzer Kapelle innerhalb von irgendwie 2 Jahren hatte dann ein Angebot von der Plattenfirma von Fred Durst auf dem Tisch liegen. Und unser alter Tonmann, der Ole Fries, der jetzt aktuell mit Royal Republic, der Tourmanager und Tonmann und quasi festes Mitglied ist und viel unterwegs ist, war da auch in diesem ganzen Umkreis. Und daher kenne ich, ich weiß gar nicht, ob ich es erzählen darf, aber ist egal, die Storys, war auch da mit dabei. Und auf jeden Fall hatten die dann einen Deal vorliegen über wirklich mehrere Scheine im Sinne von, es war ein Millionen-Deal, weil die Band so gehypt war. Und sie haben abgelehnt.
Warum?
Der Sänger hatte natürlich seine Drogenthematik, aber hatte zu krasse, man kann schon auch sagen, Paras oder Ängste, dass das Label inklusive Fred Durst zu viel Einfluss nehmen würde auf natürlich die Kreativität, die Songs, die Machart der ganzen, und dass sie das abgelehnt haben. Und das hat die Band tatsächlich nie ganz weggesteckt, dieses Ablehnen dieses krassen Deals, weil er sich halt verweigert hat oder da völlig dagegen gegangen ist. Gibt noch eine Dokumentation, glaube ich auch, die heißt Könige der Welt, glaube ich. Gefährliches Halbwissen, ich glaube Könige der Welt. Das war eine Musikdokumentation, irgendwie 4, 5 Jahre. Und das war ziemlich spannend zu sehen.
Gibt's die Band noch?
Nein, natürlich nicht. Die haben sich dann irgendwann mal nach 15 Jahren haben sie Pictures gemacht, wo unser Tonmann dann mit wieder gespielt hat als Gitarrist. Und Pictures haben dann auch nochmal, entsprechend nochmal einen Deal gemacht und aber ich sag mal so, es ist ein bisschen aufgrund der Instabilität des Sängers dann auch wieder. Die haben sich auch, glaube ich, vor einem Jahr oder 2 Jahren, nachdem sie nochmal auch auf Tour sind und wissen wollten und sogar bei Virgin, also auch einem recht großen Label, unterschrieben hatten, haben sie sich auch wieder aufgelöst. Also richtig krass, wie heftig dann Ängste sein können von einem Sänger, dass man dann alles ablehnt.
Ja.
Sich vielleicht auch trotzdem selbst treu bleibt, aber dann das auch.
Ich glaube, so der Fred Durst hätte sich eingemischt.
Naja, kennt ihn ja auch ein bisschen.
Du wart ja auch schon mehr.
Wir kennen ihn. Wart ja auch schon mal mit ihm.
Nein, kennen ihn nicht.
Aber de facto ist, wenn viel Geld im Spiel ist, reden Leute mit. Weil sie müssen auch sich und ihre Position darstellen und rechtfertigen. So muss man es sagen. Und ich sag mal so, ich bin mir 100% sicher, dass er sich eingemischt hätte, beziehungsweise dass es Einfluss über Produzenten, über Label, über Songauswahl gegeben hätte. So. Punkt. Also das glaube ich schon. Und da ist halt immer die große Frage als Band, machst du das dann mit und wie kriegst du es vielleicht auch moderiert oder nicht? Und das ist aber auch eine persönliche Entscheidung. Und tatsächlich standen wir mit Serum auch schon mal vor genau so einer Entscheidung, nicht unbedingt mit Fred Durst, aber mit einer absoluten, also mit oder ja, mit der Größe aus dem deutschen Musikbereich, was zu der Zeit damals irgendwie auch, da hatten wir auch schon unsere Erfahrung so, ja.
Aha, jetzt werde ich ja hellhörig zu so später Stunde.
Ja, jetzt ganz am Ende noch.
Wann war was? Wenn die Leute belohnt, die auch mal so ein bisschen länger zuhören.
Ja, sollen wir es nochmal raushauen? Für die Diehafer. Ich muss ein bisschen aufpassen tatsächlich, weil ich nenne jetzt keine Namen, aber tatsächlich haben wir zur Zeit von Kopfüber ins Nichts. Das war 2014,
glaube ich.
2014. Hatten wir kein, waren wir quasi, wir waren sowieso mit Jung und Erleben dann quasi Label dann selbstständig oder frei und hatten auf dem Wacken gespielt. Auch vorher, glaube ich, schon irgendwie. Und in jedem Fall,
2013 war das.
Das war 2013, haben wir auf dem Wacken gespielt, genau. Und auf diesem Wackenkonzert 2013 waren Vertreter der größten deutschen Musik-Company inklusive sehr großen Managements dort und haben das gesehen, was wir da gemacht haben und sind dann in dem Backstage-Bereich, wie man sich so ein bisschen vorstellt, tatsächlich vorher als auch nachher dann gekommen und haben uns dann von der Bühne aus quasi danach der Show schon signalisiert, okay, passt mal auf, das ist ziemlich geil und wir sehen hier wirklich ein also natürlich erstmal so, ja, wir sehen hier so viel Talent und so weiter und das ist auch, stimmt ja auch, kann man ja mal sagen. So, und in dem Zusammenhang wurden wir dann eingeladen von diesem großen Musikmanager und diesem großen, der an so ein großes, an Universal kann man jetzt auch mal sagen, angedockt war, wurden wir dann eingeladen und dann geht es quasi schon, es ist ein bisschen wie im Film dann gewesen, dann wurden uns E-Mails mit Flugtickets zugeschickt, dass wir dann von Frankfurt aus nach Berlin fliegen sollten. Das haben wir
vorher. Na, danke fürs Klima.
Damals war das noch nicht so das Thema. Wir hatten eh nicht die Kohle, um überhaupt jetzt dann nochmal jetzt, warum sollen wir nach Berlin fahren und dann ein Hotel da, sondern nee, das haben die alles gemacht und dann wurden wir eingeladen. Und es war ein total konstruktives Gespräch einerseits im Sinne von, dass die zumindest klar geäußert haben, wir haben jetzt folgende Idee mit euch. Wir bringen euch auf ein großes Festival und begleiten euch mit einem Kamera- und Filmteam. Es gibt schon den Sender, der das ausstrahlen soll. Es gibt schon den Slot und wir brauchen im Endeffekt die Band und ihr passt genau dahin und
da hätte ich euch auch gesehen.
Entsprechend machen wir Road 2, ich sage jetzt nicht den Namen des Festivals, Road 2 so und so und so und machen so eine Art Real-Life-Doku, wie ihr ja quasi als kleine aufstrebende Band, wir hatten damals für deren Verhältnisse klein, das heißt, was weiß ich, ne, 500 bis 800 Leute, die zu uns kamen und wir begleiten euch auf dem Weg und dann spielt ihr quasi dann so als Folgenende von dieser ganzen TV-Geschichte auf dieser Eier der Bühnen auf. Auf dem Festival. Und ja, das klingt dann natürlich erstmal alles ziemlich nice und man denkt so, oh krass, was passiert jetzt hier gerade? Und hat aber natürlich gleichzeitig immer wieder auch so einen Geschmack von
Casting.
Casting, ja auch, aber so diesem Thema, also es wurde ganz offen kommuniziert, unter 100.000 Einheiten, die wir verkaufen, rentiert sich der ganze Kram nicht und dann ist es ein Flop. So wurde das uns gesagt. Also wir sehen euch ganz klar da und das müssen wir aber tun und das bedeutet auch, das Ding muss jetzt treiben und vor allem ziehen. Wir stecken da Geld rein, ihr müsst Geld ausscheißen nach dem Motto und entsprechend passiert es. Dann haben wir das erstmal so sacken lassen, sind dann wieder irgendwie, waren dann feiern in Berlin. Man nimmt ja mit, was man mitnehmen kann. Sind dann zurückgeflogen. Dann ging es so, dass wir hatten schon quasi eine fertige Platte. Kopfüber ins Nichts war schon fertig als Album. Und dann hieß es aber ganz klassisch, wer hat es denn gemacht von dieser großen Firma? Haben wir gesagt, naja, wir haben es gemacht. Ja, ist ja schon geil, aber wir wollen dann doch nochmal, dass ihr mit einem speziellen Produzenten zusammenarbeitet. Der muss dann jetzt die Sachen nochmal machen. Haben wir gesagt, ja, aber ist doch gut, ist doch alles fertig und so. Und da geht es aber dann halt den Firmen auch drum, okay, sie wollen vielleicht nochmal einen Namen draufsetzen, nochmal dadurch einen Push oder sich auch die Sicherheit geben, dass wenn irgendein großer Produzentenheimer das macht, dann heißt auch gleichzeitig, dass es gut ist, dass er Quatsch ist.
Hm.
Aber tatsächlich haben die dann wirklich einen Produzenten, wir haben dann gesagt, okay, wir können euch nicht zusagen, weil wir arbeiten nicht mit jedem. Was wir machen können ist, wenn ihr diesen Produzenten unbedingt wollt, können wir mit dem Probeaufnahmen machen. Das würden wir machen, aber wir haben auch keine Lust, das war ziemlich frech auch von uns, zu sagen, wir haben keine Lust, dorthin zu fahren, weil es auch nicht so nah war jetzt bei uns, Und wenn, dann soll der zu uns kommen. Und dann wurde tatsächlich dieser Produzent auch wieder ganz klimafreundlich eingeflogen. Dann wurde ein Studio gemietet bei uns in der Ecke. Und dann waren wir nochmal, ja, 5 Tage mit diesen Produzenten im Studio, die ganze Band. Und da hieß es am Anfang, ja, ihr macht so 1, 2 Songs. Es geht nur um die Singles, um die so ein bisschen nochmal zu überarbeiten und so weiter. Und dann war aber klar, irgendwie während wir da waren, der Produzent hatte die Info, nee, du machst, also das hat er uns da auch erzählt, es geht jetzt nicht nur, ja, wir machen jetzt die 1, 2 Song, aber es bleibt natürlich nicht dabei, sondern wir machen dann schon das ganze Album. Und also hier textlich, das ist mir ein bisschen zu rau oder das ist zu wild oder hier und so und so und so. Und da hat man dann schon natürlich gemerkt im Studio, oh je, also du müsstest dich jetzt natürlich komplett öffnen und auch Zügel geben. So. Und das können Bandmitglieder mehr oder auch weniger gut.
Was auch, ja auch in Ordnung
ist. Was auch völlig in Ordnung ist. Und was für uns dann natürlich wirklich ein Entscheideweg war, wirklich zu entscheiden, geht man jetzt diesen Pakt ein, würde ich mal meinen, ja, indem man Selbstbestimmung definitiv verliert.
Aber dann, wenn ihr das so gemacht hättet, wäre kopfüber ins Nichts so nicht erschienen.
Also so, ja, der Form, es wäre erschienen, aber es wäre...
Wären andere Songs gewesen oder wären
die
Songs einfach
anders gewesen? Songs wären anders gewesen. Ja, ja. Also die Songs, die auf dem Album sind, wären anders gewesen. Es wären vielleicht auch nochmal ein paar andere draufgekommen. Wir hatten von Beginn an gesagt, wir schreiben trotzdem selbst. Wir wollen jetzt nicht irgendwie, es ist ja auch häufig, dass du dann einfach von außen fertige Songs kriegst und sagst, okay, ihr könnt nochmal ein bisschen was verändern, aber das ist schon der Song. Das haben wir von Beginn an abgelehnt. Aber tatsächlich, Teile von uns waren auch, hatten so ein schlechtes Gefühl bis hin zu, wir waren an einem Morgen, sind wir an dem letzten Studiotag, so wollte ich mit einem Bandmitglied ins Studio fahren und das ist mir fast aus dem fahrenden Auto gesprungen, weil das einfach so ein Druck, so eine Fremdbestimmung, so ein Gefühl war. Wir haben es dann, diese Aufnahmen noch zu Ende gebracht, haben das aber tatsächlich auch abgelehnt. Und ich glaube, es war einerseits die beste und aber auch die wirtschaftlich schlechteste Entscheidung, die wir hier getroffen haben. Muss man einfach so sagen. Weil andere Bands, die darauf folgten, die auch sehr groß jetzt sind.
Das war die Frage. Hat dieses Angebot denn eine andere Band angenommen?
Das gab es in der kleineren Form. Gab es dann. Es wurde dann, beziehungsweise im Vorhinein ist aus dieser Band jetzt auch sehr viel Großes geworden, muss man dazu sagen. Aber die haben sie...
man kann nicht sagen, was für Welt es ist.
Will ich jetzt nicht.
Ja.
Sehr groß.
Sehr groß.
Sehr groß.
Deutsch.
Aus Deutschland, ja.
Mir liegt auch jetzt noch, ich möchte.
Nein, die haben aber, die sind aber auch danach ihren eigenständigen Weg gegangen, haben aber auch eine Zeit lang dort mitgearbeitet und haben entsprechend natürlich auch nochmal einen Push gekriegt. Aber es kann auch sein, dass sie komplett anders gearbeitet haben als wir oder als es für uns vorgesehen war. Kann ja das sein. Ist aber auch ein anderes Genre. Und ja, genau. Aber das, so ist es und so, wie soll ich mal sagen? Ja, ist man dann als Band konfrontiert und jetzt werden wir voll tief, stelle ich mir immer wieder die Frage, was wäre, wenn?
Was wäre gewesen,
ja. Wir waren auf einem Absprung so, sowieso schon so, klappt's oder klappt's nicht und hätte das quasi, dieser Pakt, ein Unglücklicher auf der einen Seite gemacht, aber natürlich muss man auch ganz klar sagen, wenn du dann durch so eine, und das passiert leider in der Musikindustrie so, dass du halt dann auch auf diverse Festivals gedrückt und geschoben wirst und du wirst dann halt auch gehört und auch Medien reagieren anders auf dich und du kriegst andere Playlisten und so weiter. Das muss man einfach so sehen.
Ja, wer weiß.
Alles wäre anders, aber vielleicht auch nicht besser. Und deswegen, ja, würde ich sagen.
Interessant zu hören.
Ja, ist heute mal ein bisschen eine turbulente Folge gewesen.
Ja, aber ist doch mal von der Dynamik auch toll. Chaotisch und dann aber sehr, sehr tief drin. Ich finde es immer so Geschichten sind total spannend, ne? Also, weil sowas kriegst du ja von außen gar nicht mit.
Nein, das ist und das zerreißt deswegen, da kommen wir jetzt auch wieder auf Union Youth quasi. Das zerreißt, kann auch eine Band zerreißen. Es hat mich wahnsinnig gemacht, wirklich diese Entscheidung. Mich persönlich kann ich von mir aus sagen, das damals nicht auszuprobieren. Weil ich damals, aber im Nachhinein, damals war ich überzeugt, ich habe gesagt, Leute, wir kriegen das hin. Lasst uns die auch positiv manipulieren. Wir kriegen das auch, wir sind so Sturköpfe, wir kriegen das hin, dass es geil wird. Aber ja, wir müssen Kompromisse machen und wir werden Dinge nicht mehr so in der Hand haben, wie als wenn wir alles selbst machen. Aber ich bin da auch, mir ist das dann auch in bestimmten Sachen egal. Also dann ist mir auch ein Bandshirt egal oder auch ein, also nicht völlig egal, du hast ja immer noch ein bisschen Mitbestimmung, aber bei anderen nicht halt, ja. So, aber das ist auch völlig gut so. Und das geht dann auch nur als Team und es hätte uns wahrscheinlich nicht, aber es war immer so der Punkt, wo ich wusste, machst du es und hast du natürlich dann auch fix erstmal Ruhe im Karton im Sinne von, ob es dich glücklich macht, ist eine andere Frage, aber es wäre erstmal Geld da gewesen. Ne? Und das heißt aber nicht jetzt, oh cool, jetzt was eine Bitch, die ist käuflich. Ja, das, darum ging es mir nicht, mir ging es darum, wie kriegen wir viel von uns irgendwie auch auf die Straße, auch von den Songs, die es ja gibt, die ja jetzt auch noch, die, es sind auch Songs auf der Kopf über, die werden so geblieben, tatsächlich, ja. Andere Sachen aber sicherlich nicht so. Ja. Naja.
So, weil die Doku natürlich hervorragend gewesen wäre.
Ja, die wäre natürlich.
Das wäre natürlich sehr gut gewesen. Oh,
sehr.
Da bin ich ziemlich sicher. Ja.
Vielleicht machen wir es jetzt mal.
Vielleicht nochmal nice sagen, jetzt 10 Jahre später.
Road to Heimspiel mit Dubi.
Genau.
Naja, gut, komm, wir spielen gegen den Wind.
Das wäre gewesen.
Vielleicht ist genau das der Titel auch übrigens, gegen den Wind. Passt ja so ein bisschen. Gegen die Mühlen.
Für die neue Doku.
Ja.
2035 Zero-Motor. Nehme ich die Handkamera mit.
Ja, mach.
10 Jahre später.
Ja.
Und real.
Weil ich sag mal, wir sind immer, es ist ja auch immer schön, dass du dann als Band zum Teil echt von viel erfolgreicheren Bands immer wieder gesagt kriegst, dass du deren Vorbild bist. Das ist auch geil.
Ja, wer sagt, nee, sag ich jetzt nicht.
Aber also nee, es ist wirklich, wir haben so Bands, die sind mittlerweile erfolgreicher als wir und die, die das, wir sagen immer so, ihr wart immer unser Vorbild.
Jede Vorband, die mitgefahren.
Ja, jede Vorband sowieso. Auch ein paar andere große, die dann unsere Platten hören und sagen, Alter, wie geil und hin und her. Und es ist auch schön, dann zu wissen. Und dann gleichzeitig ist es dann auch so ein bisschen, also das ist vielleicht auch menschlich, dann zu sehen, okay, krass. Ja, die machen halt mehr als wir. So.
In allen Belangen.
Genau, in allen Belangen.
Und ja.
Naja, das darf auch einen irgendwie dann auch ein bisschen touchen, sage ich jetzt mal. Ist ja auch okay, ohne dass da Neid dann da ist, aber es ist halt dann immer so diese, ja, dass das Spiel mit was heißt erfolgreich sein und nicht erfolgreich sein und wird es an Zahlen gemessen oder nicht.
Die Abwägung, was musst du dafür
bereit sein. Aber sonst wäre unser Leben auch völlig anders und vielleicht sollte es genau deswegen genauso sein. Genau, so, gegen den Wind. Genau. Und wir gehen jetzt mal auflegen.
Mit Schlagzeug-Solo. Wir müssen jetzt weiter arbeiten.
Wir sind heute eins völlig drüber von der Zeit, weil wir haben überhaupt keinen Bock auf die folgende Veranstaltung.
Ich habe wirklich null Bock, sagst du.
Wir sind gebucht als mit unserem DJ-Trio und wir haben gerade beide null Bock. Und da sind wir wieder am Anfang von unserer Sendung. So schließt sich der Kreis. Was bringt einen irgendwie, irritiert einen?
Soll ich was sagen?
Genau. Was denn?
Das, wenn man denkt, es wird scheiße, und wir denken ja, es wird scheiße, weil niemand kommt.
Es wird auch scheiße.
Ich glaube, ja, bei mir auch. Aber dann denke ich wiederum, wenn man mit der Einstellung reingeht, es kann nur scheiße werden, wird es am Ende großartig. Überleg doch mal, da kommen nur 80 Leute und 80 Leute feiern jetzt wild ab. Ist doch mega.
Ja, das wäre ja mega.
Ja.
Wenn denn 8 kommen und wild feiern, ist auch gut. Kommt drauf an, wer herkommt.
Kopf über.
Gibt einen Kicker.
Ah ja, es gibt einen Kater,
dann ist der Abend ja gerettet.
Würde ich sagen, dann lassen wir den Rocco einfach auflegen.
Genau.
Das und wir kickern den ganzen Abend.
Ja.
Dann kann der Gregor auch die ganze Zeit, weißt du, kann er da Techno spielen und selber sich selber abfeiern.
Genau.
Und dann kickern wir einfach
das
und trinken die Free Drinks.
So machen wir das.
Ja.
So, also das Handy klingelt, wir müssen los.
Alter, es wird schon nach uns gerufen.
Ciao, ciao.
Gegen den Wind. Ciao.
Das war der Rockcast 114 für heute. Alle Ausgaben eures Lieblings-Punks-Podcasts und das komplette Rockantenne-Podcast-Universum gibt's auf rockantenne.de/podcast.